palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ja, Grüße, ciao a tutti. Mal wieder eine brandaktuelle Folge Serie Amore, die hier rein slidet. Also so kurz vor Dienstag haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich Mario Soike in Hamburg mit seinem neuen Mikrofon. Ich grüße dich.
Ja, wie klingt das? Wie klingt das? Ist das Serie Amore ASMR 2.0?
Ja, ich hoffe schon. Also, Grüße. Der innere Post-Production Mario in mir ist begeistert. Und da kann man ja auch einfach mal sagen, dank euch bin ich begeistert, nämlich das neue Mikrofon haben wir sozusagen auch dank der UnterstützerInnen via Patreon oder PayPal verwirklicht. Also jetzt noch nicht, also Mario hat es vorgestreckt, aber wer kriegt dann das Geld, was ihr uns schon habt zukommen lassen? So machen wir das irgendwie, ohne da zu sehr mir in meine Buchhaltung reingucken lassen zu wollen. Okay. Ja, was machen wir diese Woche mit euch? Wir haben gesagt, es wird vielleicht bei uns das ein oder andere Event geben, das uns vom Calcio wegbringt. Mit dem Herzen sind wir natürlich immer da. Aber wir müssen diese Woche auch über ein, zwei nicht so tolle Sachen sprechen und werden insgesamt die Folge kurz halten, würde ich mal behaupten wollen. Und eine Sache, die uns gerade noch erreicht hat, ist der Tod von Gigi Riva, absolute Legende des italienischen Fußballs, also in den letzten Wochen. Viele solcher Meldungen tatsächlich. Rest in Peace auf jeden Fall.
Ja, da wird es wohl die ein oder andere Trauerfeier in Cagliari und überall in den Stadien geben, wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen. Logischerweise kein Spieler, den wir irgendwie groß verfolgen konnten, aber der Impact, den er für den italienischen Fußball hatte, als auch immer noch Rekordschütze, Europameister 68 und so, ist offensichtlich.
Ja. 289 Serie A-Spiele, ne? Und 156 Tore, das ist auch eine Quote.
Ja, ist damit nicht in den Top 10 oder so, aber relativ nah dran auf jeden Fall.
Ja. Das eben gerade eben, wie gesagt, ganz aktuell noch vor der Aufnahme reingekommen. Und da finde ich jetzt auch keine thematisch lustige Überleitung, muss ich auch gar keine finden, ne? Aber ich kann ja einfach mal so fragen, was denn so noch an Transfers reingeflattert ist, mit denen du dich bis vor kurzem beschäftigt hast. Ja. Auch das kannst du gerne natürlich kurz machen. Ich habe im Übrigen eure Fragen, die alle gekommen sind, nicht vergessen. Das mache ich auch gerne mal am Anfang der Folge. Aber die habe ich, und ehrlicherweise waren sie thematisch relativ eindeutig, einfach einen zuzuordnen, die meisten. Könnt ihr mal euch jetzt schon überlegen, welcher Verein das vielleicht sein könnte, und das, die bringen wir dann da unter, würde ich mal meinen. Ja, oh, aber vorher kommt, den Gag muss ich jetzt aber machen, jetzt kommt Marius Romano mit seinem Transfer-Update.
Genau, here we go. tatsächlich direkt vor Aufnahmebeginn gab es auch noch einen. Von Juve. Juve hat einen neuen Verteidiger geholt. Thiago Giallo. Ein Portugiese von Lille, der, glaube ich, eigentlich ziemlich gut ist, aber das letzte Mal im März 2023 Fußball gespielt hat, weil er sich dann einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und ich glaube, jetzt gerade so ich weiß gar nicht, ob der schon wieder am Mannschaftstraining, ob der direkt einsteigen kann oder was bei Lille sein letzter Stand war, aber er hat auf jeden Fall in der Hinrunde in Frankreich noch nicht wieder gespielt. Inter war da auch dran, und jetzt hat Juve aber ernst gemacht und für 3,6 Millionen bei auslaufendem Vertrag, ist, glaube ich, ein ordentliches Geschäft. Er hat auch mal bei Milan gespielt in der Jugend, ist dann für also im Zuge des Leao-Deals dann dem einen oder anderen Euro in die Mailänder-Kassen sozusagen verrechnet worden. Und hat sich da, glaube ich, ganz gut entwickelt. Ich weiß nicht, ob Juve den jetzt so unbedingt braucht, wenn auch Rugani und so gut spielen, aber er ist jung und talentiert und wenn er fit wird und so, bestimmt ganz ordentlich.
Sonst als Verhandlungsmasse weiterhin beschäftigen.
Oder das, genau. Milan hat einen Spieler abgegeben, Luca Romero, hatte den einen oder anderen Kurzeinsatz in der ersten Saisonhälfte bekommen, ist jetzt ausgeliehen nach Almeria, der also Italien vorerst verlassen, allerdings glaube ich ohne Kaufoption. Und natürlich, wir hatten das letzte Woche, es wird jetzt vielleicht der Running Gag bis zum Ende der Transferphase, natürlich hat Hellas weiteres Tafelsilber verkauft.
Oh Gott.
Ist glaube ich auch heute der Liga gemeldet worden, Josh Doig, ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
Also der schottische Linksverteidiger auf jeden Fall, der ist jetzt bei Sassuolo.
Das macht natürlich Sinn. Also das ist sogar so noch zu einem Konkurrenten, wenn man so möchte.
Ja, genau. Also, ja. Setti, der Präsident, muss einen Namen auf jeden Fall nötig haben. Die gab's auch aus dem offensichtlich prall gefüllten Napoli-Portemonnaie, denn Cyril Ngonge, das hat sich, glaube ich, letzte Woche schon abgezeichnet, ist für 18 Millionen zu Napoli gegangen. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, Digga.
Ja, also...
Also klar, ich fand den bei Hellas nicht schlecht, aber irgendwie jetzt auch... Oder? Also keine Ahnung.
Ja, also ich meine, gut, mittlerweile, ich kann den Summen nicht mehr folgen und was wie wo angemessen ist, in Anführungszeichen, und was nicht. Klar, aber da bin ich schon bei dir, dass ich mich da auch kurz gewundert habe, wie man...
Also ja, der hat sechs Tore für Hellas in der Hinrunde gemacht. Das ist in der Mannschaft wahrscheinlich eine ziemlich gute Leistung so. Der ist schnell, der ist technisch gut, aber ich fand, also so gerade was auch so Entscheidungsfindung anbelangt, so bei manchen Kontern war das mal hui, aber mal auch sehr flop.
Wie alt ist er?
23.
Ja gut, dann ist es noch zumindest besser als irgendwie für 18 Millionen einen Mittelstürmer von Liga-Konkurrenten zu kaufen von unten drin aus dem Keller und dann hoffen, dass damit irgendwie, dass man damit Meister wird. Soll es ja auch geben in anderen Ligen.
Ach so, ja. So, hey. Ich musste gerade kurz überlegen, da gab es so eine Lücke in meinem Gehirn kurz.
Ja, sehr gut. Gefällt mir, wie du denkst. Ja, aber also das ist so Stichwort Kreativität auf dem Transfermarkt. Das sehe ich jetzt da bei diesem auch nicht, bei Napoli, ehrlicherweise.
Nee, da der andere Transfer, den sie getätigt haben, ist auch auf jeden Fall eher die Sorte sichere Bank. Hamed Junior Traoré, der die letzten anderthalb Jahre in England verbracht hat, ist wieder da, mit Kaufoption von Bournemouth ausgeliehen. Den als direkten Nachfolger für Elmas, da kann es nicht knurren, würde ich sagen.
Das ist richtig, hatte ich kurz auch mit Mauri, Grüße an der Stelle, drüber gesprochen. Hat mir damals immer ganz gut gefallen, ihm auch. Das war so unser erster Reflex zu dem Namen. In der Breite eine gute, solide Ergänzung, aber es ist auch nicht der Transfer, wo ich jetzt sage, der löst dir jetzt sofort alle Probleme.
Das auf jeden Fall.
Ja, so.
Nur das hat das eine Problem, du brauchst einen Spieler, der auf Elmas folgt und...
Ja.
Ich glaube, da bringt er ziemlich ähnliche Qualitäten auch im Endeffekt mit.
Ja, das stimmt. Das ist in Ordnung.
Ja. Und dann gibt's noch ein paar, die ich so einmal runterrattere. Bologna hat einen neuen Verteidiger geholt. Den muss ich jetzt hier kurz in der Liste wiederfinden. Mihailo Ilic.
Mhm.
20 Jahre von Partizan Belgrad. Schätzungsweise großes Talent. Schnelle Marktwertentwicklung bei Einsatzzeit. Mehr oder weniger garantiert.
Ist ja
klassische Bologna.
Ist ja 1,95 groß, robust und hat eventuell schon mal eine Kneipenschlägerei überlebt.
1,92.
Okay.
Das andere mit Sicherheit. Salernitana hat zweimal sich verstärkt. Bevor, es soll ja angeblich auch Interesse an Balotelli geben.
Oh Gott.
Das ist natürlich fantastisch. Tomas Bašić von Lazio geholt und Zanoli von Napoli. Dafür Emil Bohin zu Genua abgegeben. Das liest sich alles, also ich mag Zanoli, keine Frage. Aber allgemein liest sich das sehr nach Serie A Transferfenster.
Okay.
So mein Take daraus.
Ist darunter auch das zu verorten, dass kurz Jerome Boateng da gehandelt wurde?
Ja, safe auf jeden Fall. Das ist der Ribéry-Einfluss, glaube ich.
Glaube ich auch. Und Ribéry, Balotelli und Boateng, die würden dann eine schlechte Zeit haben, ne? Die würden danach nicht irgendwo in der Zeitung stehen.
Ja. Honestly, bitte tut's nicht, ey.
Ja.
Bitte tut's nicht.
Also, wenn man solche Leute holen also würde. Boateng, wenn man so jemanden wie den holen würde, dann würde ich, glaube ich, hier auch offen und ehrlich der Salernitana den Abstieg wünschen.
Ja.
Aus Gründen.
Aus Gründen. Und drei talentierte Spieler, die noch gewechselt sind. Juve hat Filippo Ranocchia von der Laie aus Empoli zurückbeordert und an Palermo verkauft. Hm. Da geht es dann ja wahrscheinlich auch Richtung Aufstiegsambitionen und City Group steuert, glaube erstmals richtig Kohle bei für einen Transfer. Will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber wenn ich mich so zurückerinnere. Frosinone hat Nadia Sortea von Atalanta verpflichtet. Und Sassuolo hat den gerade vom Kreuzbandriss genesenen Agustin Alvarez an Sampdoria verliehen.
Ah, den hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
Ich hatte auch völlig vergessen, dass der einfach verletzt war.
Ja.
Ich dachte, der wäre vielleicht auch nach Uruguay zurückgegangen oder so.
Ja, genau, irgendwie sowas. Dann hatte ich mir noch hier aufgeschrieben, dass Atalanta mit Copmanus, Scalvini und auch wohl Ruggeri verlängert hat. Ne? Das sind auf jeden Fall mal Ansagen.
Das ist geil, ja. Könnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere Klausel gibt, die dann nicht für Italien gilt, wie immer. Mhm. Aber muss ich auch sagen, also gut, Scalvini, eigene Jugend, Ruggeri, eigene Jugend, aber Copmanus, dass der da nochmal den Vertrag verlängert, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
Ja, definitiv. Also würde mich da natürlich jetzt auch die Klausel interessieren, aber ja, also Es ist stabil, was sie da irgendwie jetzt da unter der Woche zusammengezimmert haben an Verträgen in jedem Fall. Oh, Bergamo auch noch nach der letzten Aufzeichnung schön geballert, ne? Ich habe schon vergessen, gegen wen. Aber Bergamo und Juve, ja, da auch nochmal mit Siegen, die wir noch gar nicht besprochen hatten. Also haben sich da beide
5-0 gegen Frosinone.
Ach, das war
stimmt,
das.
Genau. Das war, glaube ich, zur Halbzeit schon, genau, 4-0 oder
genau,
so.
Genau, stimmt. Da hattest du mir doch sogar noch geschrieben. Und ja. Juve und insbesondere Dusan Vlahovic, kommen wir gleich auch nochmal zu, haben auch ein paar, formstark sind sie unterwegs, muss man sagen.
Das kann man so sagen. Am Dienstag war das
Dienstag
sogar noch.
Ja,
ja. Ja, da 3-0 gegen Sassuolo.
Stimmt, da hat dann Chiesa sogar hinten raus noch getroffen.
Ja, da den Angstgegner, oder nicht, ja. Ist der Mailänder Angstgegner, oder ist es auch der Juve Angstgegner?
Aber Juve hatte auch gegen Sassuolo verloren. Das war dieses 2-4.
Stimmt, ja.
Ich glaube, und das war auch die letzte Niederlage.
Die letzte Niederlage,
ja.
Ne?
Ja. Dann können wir an dieser Stelle Inter zum Gewinn der Supercoppa gratulieren. Ein toller Wettbewerb, der da, ja, ach so. Wobei auch da wieder muss man sagen, ich habe mir gerade ehrlicherweise die letzten 10 Minuten angeguckt. Ich habe die letzten 10 Minuten vom ersten Napoli-Spiel gesehen und jetzt die letzten 10 Minuten von diesem Spiel. Wobei beim ersten waren es auch die 10 Minuten nicht bewusst so richtig wahrgenommen. Jetzt, muss ich sagen, habe ich sie geguckt, weil ich schauen wollte, ob da noch ein Tor fällt, bevor wir die Aufnahme starten.
Finde ich sehr gut. Ein gutes Engagement.
Ja, also das darf ja jede und jeder für sich handhaben, wie er denn möchte. Aber ein Supercup ist eh schon für mich jetzt, wenn das ein schönes Spielchen ist, wo es richtig zur Sache geht in San Siro oder so, da gebe ich mir das.
Gerne auch Dann aber am, weiß nicht, 12. August oder so.
Ja, genau.
Und nicht am 22. Januar vielleicht.
Zum Beispiel so. Aber dann sogar noch mit einem Halbfinale und in Riad vor, also bei Napoli gegen Florenz. Also meine Güte, da waren, glaube ich, keine 8.000 da. Also 9 hat jemand bei Twitter geschrieben, 25.000 passen rein. Das hat sich angehört wie ein Testspiel, tatsächlich.
Ja, toll, cool.
Und da war das Lustige irgendwie, dass, war das Zerbin? Der ist mit dem Kopf gegen, der macht ein Tor und fliegt mit dem Kopf gegen Pfosten. Wo du eigentlich schon sagen würdest, der müsste eigentlich rausgenommen werden und kommt dann 30 Sekunden später wieder auf den Platz gelaufen. Und während er auf den Platz läuft, sozusagen, kriegt er einen Pass und macht noch ein Tor, wo irgendwie Christoph Stadler, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, schon gedacht hat, dass der nicht wiederkommt. Und dann kommt er und kriegt den Ball in den Lauf gespielt und macht, dann war das, glaube ich, noch das 3-0 oder so, relativ deutlich. Mhm. Im Finale haben sie jetzt auf jeden Fall das andere Halbfinale, war Inter Lazio. Und Inter hat es durch ein ganz spätes Tor von natürlich Lautaro Martinez. Und der hat sich auch ziemlich gefreut, so Trikot ausziehen und so. Das ist dann schon immer, was ich auch meine. Die Spieler können sich ja von mir aus auch über Silverware freuen. Also
ja, safe. Also
aber das Konstrukt drumherum. Den Mannschaften
will ich das irgendwie nicht wegnehmen, so. Aber ja.
Hat dir in der Woche sehr schlecht reingepasst für mich, das noch zu gucken. So kann man auch sagen, wenn sie das irgendwie nächstes Jahr wieder anders legen und nicht in Saudi-Arabien spielen, dann gucke ich mir das vielleicht wieder an.
So, die dadurch ist ja jetzt auch, also die ja, sicherlich. Dadurch haben wir ja jetzt auch irgendwie nur 6 Spiele gehabt, glaube ja, ich, genau. Am Wochenende. Und die anderen finden irgendwie super krass verteilt bis Ende Februar statt oder so.
Ja, das ist auch, also der Fußball-Terminplaner oder Planerin zu sein, ist, glaube ich, bestimmt nicht leicht. Aber in Italien denke ich mir manchmal auch, wo sie das dann noch irgendwo reinschaufeln. Ja klar, da kommt jetzt noch mal. Aber wobei, die Coppa ist ja bei denen erst im April in Deutschland, kommt jetzt auch nochmal, da gab's ja, müssen jetzt ja auch noch 2 Spiele nachgeholt werden. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn du das mit der Supercoppa machst, hast du jetzt nicht irgendwie vielleicht wie in Deutschland, wo Mainz, Union, die spielen halt nicht mehr Champions League oder nicht Champions League. Und wenn du jetzt in der Supercoppa Leute aus dem Programm nimmst, die auch noch Champions League spielen, dann hast du halt in den nächsten Wochen überhaupt keine Möglichkeiten, das unter der Woche nachzuholen. Weil die, weil die Champions League ja auch glücklicherweise jetzt immer so aufgeteilt ist, dass du auf jeden Fall auch jede Woche irgendein Spiel hast. Das wird nächstes Jahr noch besser.
Geil.
Bate Borisov gegen Hoffenheim.
Ach stimmt, da ist das neue System dann. Ja. Ne?
Das ist, darf ich natürlich mich eigentlich nicht zu äußern, aber ich glaube, da kann sich jeder seinen Teil zu denken. Also wenn dann irgendwie 387.000 Spiele sind.
Aber für eure Terminplanung, wir haben ein paar Mal die Frage bekommen, wie das denn mit Ansetzungen aussieht, auch gerade so Richtung Ostern und so weiter. Und der Stand, den ich auf jeden Fall hatte, ist, dass die Spiele bis Ende März am 6. Februar terminiert werden sollen.
Mhm. Ja, das ist doch mal eine Information, mit der man arbeiten kann.
Ja. Und ich glaube dann danach halt, wenn das Champions League, also wenn die Europapokalrunde die nächste sozusagen gespielt ist.
Ja. Ja, gut. Komm, aber die 6 Partien, die wir dann trotzdem noch hatten an diesem 21. Spieltag, lass uns die doch mal einmal kurz besprechen. Und legen da ein Hauptaugenmerk natürlich auf die Roma. Das war auch der Verein, ihr habt es euch vorhin wahrscheinlich schon denken können, zu dem die meisten Fragen reingeflattert sind. Denn José Mourinho ist nicht mehr da. Das haben sie wieder toll gemacht mit dem Timing her von der Entlassung. Und das erste Spiel unter Daniele De Rossi gewinnt man dann zu Hause am Samstagabend. Was habe ich da aufgeschrieben? Samstagabend Mittag. Ich glaube, es war 18 Uhr das Spiel. 2-1 durch die Tore von Lukaku und Pellegrino. Pellegrino soll das, oder? Ja.
Pellegrini.
Pellegrini, stimmt, das muss ich. Wie komme ich denn? Oh Gott. Und Hellas hat noch einen sehenswerten Anschlusstreffer geschossen.
Ah, sah aber vielleicht auch Rui Patricio nicht ganz so gut aus. Dabei.
Eventuell flattert er da ein wenig. Das Team aus Verona hat in Persona durch Djuric auch noch einen Elfmeter vergeben. Das war aber beim Stande von 2-0. Vor allem die ersten 45 Minuten sah die Roma doch sehr viel besser aus. Ich weiß, unser lieber Freund Steffen hatte ja vorgeschlagen, die Folgentitel Like Hell Us so on Earth zu betiteln. Jetzt hat sie Roma gewonnen. Deswegen tendiere ich erst. Habe ich dich da schon abgeholt, wie ich die Folge nennen möchte?
Nee, du hast nur, ich habe gesehen, dass du Francesco vertröstet
genau,
hast
Francesco, mit seinem Vorschlag. Francesco hatte nämlich auch einen Vorschlag ein und ich würde die Folge gerne, du kannst dich noch mit beteiligen, rossige Zeiten nennen. Mit Fragezeichen oder ohne Fragezeichen? Und das eine S in Klammern oder ohne?
Mit Fragezeichen auf jeden Fall. Und die Klammerentscheidung überlasse ich dir.
Okay, ich mal gucken, wie das nachher aussieht. Okay, ja. Mit Fragezeichen daraus kann ich doch schon schließen, dass du zum Beispiel, Benny, der gefragt hatte, wie wir die Übernahme sehen von De Rossi oder auch weitere, ich glaube, war das einmal auch Lollo, der gefragt hatte und ob De Rossi, der eh nur Vertrag bis Sommer hat, wurde viel gefragt, so wie wir das finden, ob er und die mental bringt er sie auf jeden Fall weiter.
Da habe ich keine Zweifel. Es ist seine zweite Cheftrainerstation, die erste war Spal, das lief semi-erfolgreich, um es positiv auszudrücken. Auch glaube ich, nicht so eine geile Situation, in die er da reingekommen ist, irgendwie in der zweiten Liga. Musste dann, glaube ich, relativ fix wieder gehen auch. Aber jetzt so fürs Herz ist es eine Entscheidung, also ja, die eigentlich ein No-Brainer ist, mehr oder weniger. So, um da nochmal jetzt in einer Mannschaft, die vielleicht emotional doch, obwohl Mourinho ja eigentlich auch immer dafür gerühmt wird, das zu können, ein bisschen abgestumpft ist. Vielleicht haben wir da auch gleich noch eine Einsendung zu. Also ich will dem ja nicht irgendwie was vorwegnehmen. Aber ob ich jetzt so mittelfristig die große taktische Weiterentwicklung da erwarten würde, weiß ich, also ja, glaube ich irgendwie. Ich lasse mich positiv überraschen, wenn's passiert.
Okay. Und jetzt hast du es schon angedeutet und ich sag's euch, wie es ist. Wir machen uns heute das Leben leicht, aber auch, weil wir es können und weil ihr davon profitiert, dass wir uns das Leben leicht machen. Denn das wollte ich schon immer mal machen. Ich guck mal kurz, ob die Verbindung steht. Ha, okay. Und dann können wir jetzt nach Rom schalten zu unserer Korrespondenz. Ist er nicht, aber der Korrespondenz unseres Calcio-Herzen. Grüße gehen raus. Hier ist Jörg Seiselberg.
Buongiorno, liebe Serie Amore Gemeinde, lieber Mario, lieber Marius. Ich sitze hier beim Frühstücks-Cappuccino über dem Corriere dello Sport und der Gazzetta und nehme euch gerne, wie gewünscht, ein bisschen mit auf die Stimmungslage hier derzeit in Rom. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend endlich mal wieder einen schönen Fußballabend verbracht. Die ersten 45 Minuten der Roma gegen Hellas, das war etwas, was man hier seit Monaten nicht gesehen hat. Nach dem gruseligen Fußball, den uns Mourinho hier präsentiert hat über lange, lange Zeit. Und ja, das war toll zu sehen, eine Mannschaft, die Lust hat, nach vorne zu spielen, die nicht hinten erstmal alles dicht macht und dann mit langen Bällen nach vorne agiert, sondern schön von hinten rausspielt, schnell, aggressiv, vertikal. Es war so ein bisschen für mich das Gefühl, als wären auch die Spieler von Fesseln befreit. Das war komplett was anderes und hat Mut gemacht für das, was da noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten unter Daniele De Rossi hoffentlich. Und ja, die zweite Halbzeit war dann schwierig, ohne Frage. Was ich erstaunlich fand, die Roma schien platt. Ab der 60. 70. Minute hatten sie körperlich nichts mehr groß da zuzulegen. Also auch da scheint es Probleme zu geben und scheint nicht vernünftig gearbeitet zu sein gewesen in der vergangenen Zeit unter Mourinho. Und ja, die Atmosphäre drumherum absolut speziell in der Stadt hier in den vergangenen Tagen, im Stadion eine Verehrung für Mourinho, die mich wirklich den Kopf schütteln lässt. Aber beziehungsweise ich kenne sie aus den vergangenen Wochen und Monaten hier, auch aus vielen Gesprächen mit Freunden und Bekannten, Roma-Anhängern. wo wirklich zu 95% alle auf Mourinho-Linie waren. Er hat es wirklich geschafft, hier die Stadt zu verhexen. Er hat diese Wagenburg-Mentalität geschaffen, die sich so in einem transparent gut ausdrückt, dass gestern zu sehen waren in der zu sehen waren in der Curva Sud. Da stand halt grazie, grazie mister, che ci ha difeso contro tutti, also danke Trainer, dass du uns gegen alle verteidigt hast in den vergangenen Jahren. Und das ist das, was ja so ein Minderwertigkeitskomplex ist, den die Roma-Fans seit ewig mit sich rumschleppen, die sich immer verfolgt und benachteiligt fühlen von den dunklen großen Fußballmächten im Norden und benachteiligt fühlen von den Schiedsrichtern gegenüber den Clubs aus Mailand und Turin, was größtenteils wirklich wirklich Quatsch ist, aber sind Mourinho auf dieser Linie gefolgt. Und Mourinho hat ja auch eine absolute Ego-Show abgezogen hier in der vergangenen Zeit. Immer wieder neue Schuldige gesucht. Dann war es mal ein Castorp, zuletzt sogar der Kapitän Pellegrini, das eines der größten Talente, die Roma in den vergangenen Jahrzehnten hat und der auch gestern wieder gezeigt hat, dass er ein absoluter Leader ist, ein absoluter Topspieler, der dann auch versucht hat, zum Sündenbock zu stempeln. Smalling, der verletzt ist, hat auch, finde ich, menschlich übelste Art und Weise in die Ecke gestellt, zum Sündenbock gemacht, der sich jetzt vielen Beschimpfungen ausgesetzt sieht. Immer waren andere schuld. Mourinho war nie schuld und das hat sich bis zuletzt durchgezogen. Aber bei der Vereinsführung hat er sich beklagt, die Friedkins, über die man denken kann, was man will, aber die haben 800 Millionen in den letzten Jahren, seitdem sie hier sind, in den Verein gepumpt. Das ist ordentlich. Er hat die vierteuerste Mannschaft der Serie A. Trotzdem war immer alles nicht gut und ausreichend und alle waren schuld, außer er. Hatten wirklich schlimmen Fußball spielen lassen. Gegen Milan war es zu sehen, dass das, was er ausstrahlt, auch die Mannschaft natürlich beeinflusst. Da wurde nur gemeckert, wurde nur lamentiert. Hat man nicht mehr ans Fußballspielen gedacht. Das war wirklich schlimm anzusehen. Jetzt gibt's einen Strich, jetzt gibt's Daniele De Rossi. Da waren gestern erste gute Ansätze zu sehen. Er ist auch von der Curva Sud danach gefeiert worden. Viele Spieler, für mich komplett unverständlich, nach diesem schönen Neuanfang trotzdem ausgepfiffen worden. Ich hoffe, dass sich das legt in den nächsten Monaten und dass Daniele De Rossi hier vernünftig arbeiten kann. Ich würde es ihm gönnen und wünschen.
Ja, vielen, vielen Dank, Jörg. Liebe Grüße. Und dass er kein großer Mourinho-Fan war am Schluss, hat man da jetzt vielleicht auch rausgehört. Und es gibt von Jörg auch für seinen Hauptarbeitgeber, sage ich mal so, wenn er nicht bei uns am Start ist, einen Artikel, den er geschrieben hat, den ich euch in den Shownotes verlinke. Und ja, mal schauen, was da kommt. Mich wundert tatsächlich so diese arge Verblendung, die Jörg da aus Rom in Sachen Mourinho beschrieben hat, ehrlicherweise doch sehr. Aber nun gut, ich meine, wir haben ihn auch zeitlang immer wieder verteidigt, beziehungsweise wir haben seinen Pressesprecher auch immer ständig zu Wort kommen lassen.
Und also ich meine, Fußballfans sind eben auch Fußballfans, ne? Und
sie wünschen sich halt, dass es läuft.
Genau, und ich glaube, da können wir uns alle nicht von frei machen, dass wir auch schon mal in so einer Hinsicht verblendet gewesen sind bei unserem Lieblingsverein.
Oh Gott, ich habe da sogar so einen Namen im Kopf, an dem ich zu lang meine Hoffnung festgehalten habe. Aber ich weiß.
Ist er jetzt in Belgien tätig?
Eventuell.
Ah.
Gut. Ja, ehrlicherweise glaube ich, ist da so mal übergeordnet das, was wir von der Entlassung halten und was wir von De Rossi halten, für heute abgefrühstückt. Ich glaube, es kamen auch noch mehr Sachen neu über Insta rein, ne?
Ja, genau. Also auf jeden Fall, Willem hat eine Frage gestellt, wie wir denn die Umstellung auf Viererkette, wie uns das gefallen hat. Und also ohne da jetzt die große taktische Analyse gemacht zu haben während des Spiels, finde ich ganz klar, dass, was Jörg ja auch schon gesagt hat, dass das in der ersten Halbzeit erstmal aussah wie eine andere Mannschaft. Mhm. Und dass auch zum Beispiel Spinazzola auf der linken Seite nicht in dieser 3-5-2-Geschichte, sondern eben als richtiger Linksverteidiger, so Mancini-EM-Systemmäßig vielleicht, da ein geiles Spiel gemacht hat. So, und dann wiederum ist es halt auch nur Hellas. Hm. Und die haben aber auch in der zweiten Halbzeit schon relativ sich die ein oder andere Chance erarbeitet, unabhängig davon Elfmeter und klar Tor irgendwie aus 30 Metern, aber also hinten sah defensiv trotzdem jetzt nicht super sattelfest aus.
Ja, mir fehlt da auch die, mir ist die Sample Size noch zu gering, zu klein. Also ich werde da noch ein bisschen weiter in die taktische Analyse gehen, bevor ich mich da zu einem endgültigen Urteil hinreißen lassen möchte.
Ja, warten wir mal ab, gegen wen geht's als nächstes am Montag gegen Salernitana, okay.
Ja, aber guck mal, Montagabend, Roma bei Salernitana gucke ich mir eher an als Bums Supercup in Saudi-Arabien.
Ja, safe. So. Gar keine Frage.
Empoli hat einen Befreiungsschlag gelandet. 3-0.
Nach dem Trainerwechsel, nach dem Trainerwechsel.
Ja, bevor wir es vergessen. Ich habe die Überleitung komplett in den Sand gesetzt, mein Lieber. Aber danke, dass du noch dazwischen bist. Ja, stimmt, das war die nächste Frechheit. Also, dass das wirklich ist, das ist ja mittlerweile, das ist ja nicht mehr normal, oder? Also, die entlassen ständig die Trainer, nachdem wir aufgenommen haben.
Und vor allem da war es, also Mourinho war ja, glaube ich, erst am Dienstag.
Mhm.
Und
stimmt, Andrea Zoli
war... Das Empoli war wirklich unmittelbar, nachdem wir fertig waren.
Ja. Ich glaube, so 15 Minuten oder so. Ich glaube, es ist gerade irgendwie hochgeladen. Ja, ja. Also wirklich. Naja. Und jetzt ist da wieder Nicola da am Start.
Ja, wenn einer sie retten kann, dann er, ne?
Und,
offensichtlich.
Also stimmt, denn, Hedwig Zurkowski, ne? Der hat ja, auch im Spiel davor auch schon getroffen.
Genau, der Neuzugang.
Ja.
Ja. On fire, on fire. Und, Monza. Nicht.
Ja, Monza wird das neue Sassuolo.
Ja, genau. Das kann man nicht vorhersehen, wie Monza spielt.
Frosinone?
Ja, Empoli wäre, also wenn Empoli das jetzt nicht gewonnen hätte, wären sie auch schon 4 Punkte hinter den Nicht-Abstiegsplätzen. Und so hat man, weil Cagliari ja, was wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, Cagliari hat in Frosinone verloren. Und dadurch, dass Hellas auch verloren hat und Udinese auch, hat Empoli da zumindest den Anschluss gewahrt.
Ja, es wird weiter kuschelig eng zusammengerückt da im Tabellenkeller. Genau, du hast angesprochen, Frosinone 3-1 gegen Cagliari, da gab es hinten raus auch wieder viel Aufregung und VAR und so, aber das Team von Eusebio Di Francesco ist damit für das erste Mal aus dem Schneider, würde ich sagen, ne? Tore Mazzitelli, Solé, Caio Schorsch und Sulemana für Cagliari, ach, die waren sogar in Führung, ne? So war das Ganze.
Mm.
Ja.
Ja, was heißt aus dem Schneider, aber zumindest mal wieder ein Sieg. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was wir so ein bisschen versucht haben zu etablieren, dass auch wenn die eine schlechte Phase haben und vielleicht ein bisschen überperformt haben zum Saisonbeginn, dass da schon genug Qualität ist, dadurch, dass die irgendwann mal alle 4 Wochen einen Sieg holen und dann reicht das halt am Ende.
Ja. Genau, so hatten wir es gesagt. Auch wenn ich sie, glaube ich, am Anfang auf den als Absteiger getippt habe, wenn ich mich nicht...
Ich auch, letzten.
Auf den oh, ich habe sie auch auf den letzten Platz getippt. Hat mir Kollege Marcel Seufert, auch da an der Stelle, liebe Grüße, letztens im Vorbeigehen auf dem Gang bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber aufs Brot geschmiert. Da die Frosinone, die Mario Rieke auf Platz 20 getippt hat. Ich glaube, nachdem irgendwas und dann dachte ich, okay, alles klar. Ja gut, da stehe ich. Man muss auch mal für Sachen gerade stehen. Apropos, ich stehe auf jeden Fall dafür gerade, dass wenn fremdenfeindliche oder rassistische HörerInnen hier an den Reglern sein sollten, nee, nicht an den Reglern, sondern die Dinge auf dem Kopf haben sollten, mit denen ihr jetzt hört, dann könnt ihr jetzt abschalten und euch verpissen. Warum sage ich das? Ich sage das, weil es beim Spiel Udinese-Milan mal wieder sich gezeigt hat, dass es in dieser Gesellschaft Rassisten gibt und dass diese auch ins Fußballstadion gehen und dass diese auch in Italien ins Fußballstadion gehen. Es überrascht mich jetzt nicht, dass es in Udine passiert, dazu vielleicht gleich 1-2 Takte mehr. Es überrascht mich auch nicht, dass das Statement und die Vehemenz, mit der sich die Serie A geäußert hat, durchaus hätte aus meiner Sicht deutlicher sein können.
Ja, ich glaube, Marc hat es beschrieben als sie haben ihren Maximum Effort sozusagen geleistet und deswegen ist er optimistisch für die Zukunft. Zwinker, zwinker.
Ja. Es ist aber wohl auch schon, also kurz, weil sie es nicht mitbekommen hat, ehrlicherweise, ich muss es auch, man möchte es ja auch gar nicht in voller Gänze reproduzieren. Mike Mignot, Opfer von rassistischer Beleidigung geworden, da als er im Tor stand. Ich glaube auch, das müsste direkt auch die Kurve, das müsste auch direkt das Tor davor dem Ultra-Block bei Udinese gewesen sein.
Ja.
Und ja, hat auch deswegen daraufhin das Feld verlassen. Das Spiel war auch unterbrochen. Ich konnte anhand von Videoaufnahmen auch schon ein Mann identifiziert werden, der das ganz bestimmt auch alleine
der
war.
Der ist gebannt worden. Aber Mignon hat es, glaube ich, auch in seinem eigenen Statement, er hat ein relativ langes Statement danach bei auf seinen Social Medias aufgeschrieben. Und er sagt unter anderem, also es ist jetzt diese blöde X-Übersetzung, aber Pressemitteilungen, Werbekampagnen, Protokolle, die werden herausgegeben und es ändert sich nichts. Und heute muss ein ganzes System Verantwortung übernehmen. Die Täter dieser Taten, weil es einfach ist, in einer Gruppe anonym zu bleiben und im Stadion sagt halt niemand was dazu.
Mhm.
So. Und also genau, die Zuschauer, die auf der Tribüne waren, die alles gesehen haben, die alles gehört haben, sich aber entschieden haben zu schweigen, sie sind mitschuldig. Udinese, die von einer Spielunterbrechung sprachen, als wäre nichts gewesen, sind mitschuldig. Behörden und Staatsanwaltschaft, weil sie nichts tun, bei allem, was passiert, sind auch mitschuldig. Und das finde ich in der Deutlichkeit und Vehemenz sehr richtig und gut, dass er nach diesen Erlebnissen sozusagen so verarbeiten konnte, dass er daraus dieses Statement machen konnte.
Ja. Unterschreibe ich so, in jedem Fall. Stimmt, und damit reproduziert man dann auch eher lieber sein Statement als das. Also ich will ja eh nicht das sagen, was da gesagt wurde, weiß ich auch gar nicht. Was ihm da alles an den Kopf geflogen ist, an rassistischem Müll. Ganz kurz, weil ich gemeint habe, ist man nicht überrascht, dass das jetzt in Udine passiert ist. Es ist ja vielleicht der einen oder dem anderen unter euch schon mal eventuell aufgefallen, dass ich mit einem Verein sympathisiere, der vor kurzem noch damit beschäftigt war, einem anderen Verein die sogenannten Lederhosen auszuziehen. Das an dieser Stelle erlaubt. Und Mitte der 2000er gab es zwischen der Fanszene dieses Vereins und den auch der aktiven Fanszene in Udine eine auch sehr aktiv gelebte Freundschaft und Austausch. Ich war da auch schon im Stadion und das ging irgendwann zu Bruch, auch aufgrund dessen, dass man leider feststellen musste, dass die Kurve in Udine viele Menschen beheimatet, mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammen sein möchte, und so haben das andere dann auch gesehen, nichts am Hut haben wollen, weil es Rassisten sind. Genau. Deswegen hat mich das leider nicht gewundert, dass es da aus dieser Richtung kam.
Dann wiederum auch natürlich gut, da bedankt er sich unter anderem natürlich bei seinen Teamkollegen, aber auch beim Schiedsrichtergespann und auch bei vielen Udinese-Spielern, die ihm Nachrichten geschickt hätten oder auf dem Feld oder in der Kabine irgendwie dann schon wohl nette, aufmunternde Worte oder was auch immer gesagt haben. Muss man natürlich dazu erwähnen.
Ja.
So.
Genau. Und Milan hat das Spiel gewonnen mit 3-2. Das der Vollständigkeit
halber.
Ja, Samardžić und Thauvin haben für Udinese getroffen. Loftus-Cheek hatte Milan eigentlich erstmal in Führung gebracht. Jovic hat getroffen. Das war dann das 2-2 und das 3-2 ganz spät durch Okafor. Und an der Stelle möchte ich noch sagen, dass Luca uns geschrieben hat. Da denn, weil Diego ja mal wegen der Tickets fürs Mailänder Derby gefragt hatte und da schreibt Lukua, es lohnt sich auf jeden Fall eine Cuore Rossonero-Karte zu machen. Damit hat man vor dem freien Verkauf schon die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Sonst über mich, meinte Luca. Also, Diego, das gehört. Müsst ihr euch mal verconnecten. Oder du machst, lässt es dir so eine Karte machen. Kommst vielleicht ja auch nochmal ein zweites Mal nach San Siro. Ist ja jetzt vielleicht auch noch doch mal ein bisschen länger, dass es da stehen bleibt. Ne? Es gibt jetzt wieder neue Pläne, haben wir uns gerade vorhin geschickt bekommen. Das will ich aber jetzt nicht aufmachen, das Thema. Mach ich einfach mit den anderen beiden Spielern weiter,
Ja.
oder? Ich mache.
Mal wieder, schon auf was ich unten aufgeschrieben habe, schreibt mal wieder eine Führung weggeschmissen.
Ja.
Also.
Wo wir gerade bei Aufmachen sind, kann man nur sagen, dass Salernitana die Spiele nicht zumachen kann. Wirft mal wieder.
Das ist eine treffende Beschreibung auf jeden Fall.
Man wirft mal wieder eine Führung weg und zwar zu Hause gegen Genua. 1:2 das Ganze. Matriciani da getroffen, schon in der zweiten, aber Retegui und zwar per Strafstoß, aber mal wieder Gudmundsson. Und ja, 6 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz und Genua Punkte dreifach. Das ist doch allerhand. Und
Genua ist schon fast aus dem Gröbsten raus damit.
ja,
Jetzt mit 25 Punkten, 8 davor.
ist stabil.
Genau die gleiche Geschichte wie bei Frosinone.
Ja.
Da ist immer ein Sieg drin. So, also ich wag mich jetzt mal aus der Deckung und sage, wir haben Genua auch nächste Saison in der Liga.
Ich glaube, da würde ich tatsächlich mit dieser Einschätzungsstand jetzt mitgehen. Ah, da sind jetzt hier hinten raus nochmal die sinnvollen Beiträge von mir. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass Dusan Vlahovic trifft, wie er will, und das tut er auch beim Auswärtsspiel. In Lecce mit einem Doppelpack 3-0 gewinnt die alte Dame. Ein weiteres Tor wurde erzielt durch den Kollegen Bremer. Da spare ich mir jetzt nochmal den Seitenhieb. Thomas Müller hat es schwer genug. Aber auf jeden Fall hast du uns noch einen netten, Entschuldigung, noch einen netten Fakt dazu rausgeholt, bevor ich jetzt hier mit der Boombox noch aus dem Podcast rauslaufe. So. Und das glaube ich
Tja, ich
übrigens.
will da ja auch noch mal kurz erwähnen, bevor einfach ich hau's jetzt einfach dazwischen, ist mir
Ja.
egal. Sampdoria steigt sicherlich nicht auf. Die haben nämlich gegen Parma zu Hause 3-0 verloren.
Ja,
So.
oh, ein richtig paar Mal ein richtig geiles Tor geschossen. Hier
Ja,
sehen.
ja.
Und ich habe einen Kollegen, Lukas, an dieser Stelle liebe Grüße, der auch gemeint hat, weil ich habe nämlich, glaube ich, 9 Spiele vergessen, in unserer Kicktipp-Runde zu tippen. Und Lukas
Uiuiui.
meinte letztens so, hey Serie B, die geilsten Quoten hat's da. Und da habe ich gemeint, ja, da hat es geile Quoten, weil du nie weißt, wie das Spiel ausgeht.
Das ist richtig, das ist richtig.
Das ist eigentlich, glaube ich, vollkommen egal an so einem Spieltag manchmal, ob man seine Tipps einträgt oder nicht. Und Geld setzen würde ich drauf eh nicht. Naja, du hast hier noch in unser Dokument zu Juventus einen Fakt reingeschrieben, den ich so gar nicht glauben kann, ehrlicherweise.
Warte, ich muss ihn mir selbst nochmal durchlesen.
Sehr gut, das ist ja passend.
Ja. Also es sind jetzt offensichtlich 5 Spiele rum dieses Jahr. Kann das sein?
Ja. Mit Kopper und
Sind es
so?
schon 5?
Ja, mit Kopper.
Ja, stimmt, das gab es ja auch. Und da haben sie
Ja,
ja hoch gewonnen.
ja,
Und da gab es 2 Spiele sogar.
ja.
Ja, okay. Also nach den ersten 5 Spielen eines Kalenderjahrs
Ja.
hat Juve beinahe den eigenen 100 Jahre oder fast 100 Jahre alten Rekord gebrochen. 1932 haben sie
22 Tore, oder?
22 Tore geschossen in den ersten 5 Spielen und dieses Jahr sind es 18.
Ja, da sagt noch mal einer, dass
Fünf
er.
Spiele, 18 Tore, das ist schon eine stabile, schon, fast schon so eine Bayern gegen Darmstadt Quote
Ja.
oder so.
Da schimpft mir mal nochmal einer über Allegris defensiven Fußball, meine lieben Freunde.
Wir sprechen uns dann in 3 Wochen wieder, wenn sie 3x1-0 gewonnen haben.
Ja, mal gucken, vielleicht ist das schon gegen Empoli der Fall. Nee, da könnten sie eigentlich direkt so nachziehen. Da ist nämlich, das ist nämlich eines der Spiele am 22. Spieltag. Ich freue mich besonders aber auch auf Milan-Bologna, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Lazio-Napoli ist auch lecker. Florenz-Inter und eben wie gesagt dann Montagabend Salernitana hat die Roma zu Gast. Und, dann kann ich euch schon ein bisschen weiteren Vorausblick geben, mein Dienstplan ist da und mein Dienstplan ist endlich wieder italienisch. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, es war diese Woche, es ist mir nicht leicht gefallen, über italienischen Fußball zu sprechen, aus diversen Gründen. Aber der Februar, also der ist noch ein bisschen hin bis Februar, aber spätestens Februar wird es bei mir auch wieder in der Arbeit richtig italienisch. Dann hat Marius auch keine Transfers mehr und ich werde mich
einmal. Sag mal, wir sind auch in Verhandlungen mit dem ein oder anderen Gast.
Ja, das stimmt. Und ich bin einmal bei Inter Juve am Start, bei Milan Napoli, in der Champions League mache ich Inter das Hinspiel. Also ich glaube, da habe ich dann wieder Kapazitäten, auch noch mehr und ausführlicher über Calcio zu sprechen. Aber,
sehr gut,
aber
ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Aber für heute soll es das gewesen sein, von meiner Stelle. Und ich bedanke mich für eure Geduld, für deine Geduld, Marius. Bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich nochmal bei Jörg. Liebe Grüße nach Rom.
Auf jeden Fall, immer schön von dir zu hören.
Und wünsche euch, dass ihr gut und gesund durch die Woche bis nächsten Dienstag kommt, wo wir uns dann wieder hören. Tschüss.
Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.